SWR 2 Wissen.
Es ist der 9. August 1588 im Seehafen Tilbury an der Themsemündung. Vor den Stadtmauern sind einige tausend kampfbereite Soldaten aufmarschiert, bewaffnet mit Streitäxten, Hellebarden, Schwertern und Musketen. Eine große Zahl besorgter Frauen und Männer spähen aufs Wasser hinaus. Schiffe des spanischen Königs segeln gegen England. Eine Invasion des Inselreiches steht zu befürchten. In diesen dramatischen Stunden reitet eine Figur in schimmernder Rüstung heran und wendet sich an die Menschen.
Mein geliebtes Volk, ich bin zu euch gekommen, weil ich entschlossen bin, inmitten des Gefechts mit euch zu leben oder zu sterben. Ich weiß, ich habe nur den Körper einer schwachen Frau, doch mein Herz ist das Herz eines Königs, und zwar eines Königs von England.
Elisabeth die Erste ist an diesem Tag auf der Höhe ihrer Macht. Durch geschicktes Taktieren hat sie das noch nie Dagewesene geschafft. Sie ist die erste allein regierende Königin der englischen Geschichte. Fast ein halbes Jahrhundert lang führt sie ihr Reich. Trotz einer Reihe enger Vertrauter, mit denen sie wohl nicht nur platonischen Umgang pflegt, wird sie als Virgin Queen, als ewig jungfräuliche Königin gefeiert. Eine Herrscherin, die ebenso unberührt und unberührbar ist wie ihr Reich, dessen Grenzen unter ihrer Herrschaft kein Feind überschritten hat.
Elisabeth die Erste von England. Eine Frau mit dem Herzen eines Königs. Eine Sendung von Imogen Ria Herrat.
Some historians have described Elizabeth as a political hermaphrodite, you know, in the sense that she plays the kind of male and female card at different points.
Elisabeth I. wird von manchen Historikern als politischer Hermaphrodit beschrieben, weil sie ganz bewusst sowohl männliche als auch weibliche Attribute ausspielt.
Die Historikerin Anna Whitelock von der Londoner Holloway University hat eine Biografie Elisabeths verfasst.
Elizabeth was this complete anomaly, being a woman who was unmarried and
Elisabeth musste sich als Frau in einer von Männern dominierten Welt behaupten. Dabei hat sie sich oft nicht an die Regeln gehalten. Sie blieb ihr ganzes Leben lang unverheiratet und stellte damit eine absolute Ausnahme dar. Sie war die Königin und als solche hätte sie einen Mann, einen König an ihrer Seite haben müssen. Auch an diese Regel hat Elisabeth sich einfach nicht gehalten.
Elisabeth Tudor kommt am 7. September 1533 im Schloss von Greenwich vor den Toren Londons zur Welt, als Tochter König Heinrichs des VIII. Und dessen zweiter Frau Anne Boleyn. Vor Anne war Heinrich 22 Jahre lang mit Katharina von Aragon verheiratet. Doch sie schenkte ihm nur eine Tochter und Heinrich will einen männlichen Thronfolger. Er ersucht den Papst um Annullierung oder Scheidung der Ehe. Als der Vatikan ablehnt, beschließt der bis dahin papsttreue Heinrich, sich von der römischen Kirche abzuwenden. Er erklärt sich zum Oberhaupt einer neuen, reformierten englischen Staatskirche. Die höchste theologische Autorität in England ist von nun an der Erzbischof von Canterbury, der Heinrichs Ersuchen auf Annullierung seiner Ehe mit Katharina gerne nachkommt.
Man kann Heinrichs Bruch mit Rom durchaus als den ersten Brexit bezeichnen. Heinrich wendet sich vom europäischen Kontinent und der katholischen Kirche ab. England gründet eine eigene Kirche. Und plötzlich entsteht unter Heinrich dem VIII. Der Gedanke, dass England ein territorial unabhängiger Staat ist, der keinem anderen, keinem fremden Herrscher mehr untertan ist. Ich sehe da schon Parallelen. Wir wollen Kontrolle über unser Geld. Wir wollen keine Abgaben mehr an Rom zahlen. Wir müssen dem König zwar immer noch Steuern zahlen, aber innerhalb unserer Grenzen haben wir jetzt das Sagen.
In diesem neuen protestantischen England wächst die junge Elisabeth heran. Sie ist eine eifrige und begabte Schülerin. Vormittags studiert sie Altgriechisch, das Neue Testament oder antike Autoren. Nachmittags steht Latein auf dem Lehrplan. Sie liest Klassiker wie Cicero, aber auch die Religionsphilosophie der Reformation aus der Feder des Humanisten Philipp Melanchthon. Sie lernt mit großer Begeisterung auch moderne Sprachen, musiziert und tanzt. Ihr Hauslehrer Roger Ascham lobt seine Schülerin überschwänglich.
Sie spricht Italienisch und Französisch so gut wie Englisch. Sie hat mit mir oft fließend und gut Lateinisch gesprochen. Ihr ist ein männlicher Verstand eigen. Von weiblicher Schwäche ist sie ganz frei.
Im Denken des 16. Jahrhunderts setzt man männlich ganz selbstverständlich mit gut gleich. Männer sind stark, weise, tapfer und besonnen, Frauen nicht. Frauen, so führt der Bischof John Aylmer aus, der sich selber als Freund des weiblichen Geschlechts betrachtet, sind
von Natur aus schwach, kraftlos, mutlos, ungeschickt.
Eine Frau auf dem englischen Thron hatte es im Mittelalter zwar hin und wieder schon gegeben. Meist war es die Mutter eines noch unmündigen Kinderkönigs, die für ihren Sohn die Regentschaft führte. Doch eine Königin Kraft eigenen Rechts ist etwas anderes, erklärt Susan Doran, Historikerin an der Universität Oxford.
Der Monarch wird bei der Krönungszeremonie gesalbt. Das rückt ihn in die Nähe von Christus und macht ihn gewissermaßen zu dessen irdischen Vertreter. Aber Christus hatte ja keine weiblichen Apostel. Wie konnte also eine Frau dieses heilige Amt ausüben? Eigentlich muss es unbedingt ein Mann sein. Wenn keine Männer da sind, besteht die Gefahr, dass das Herrscherhaus die Krone aus der Familie geben muss. Dann hat man eben doch eine Frau genommen. Das liegt damals auch daran, dass man einen erneuten Bürgerkrieg in England befürchtet. Die Rosenkriege sind ja noch gar nicht lange her.
Einen verheerenden Konflikt wie die Rosenkriege, die zwischen 1455 und 1485 immer wieder das Land erschütterten, will in England niemand mehr heraufbeschwören. Eine Königin ist da das kleinere Übel. Die junge Elisabeth wird schon früh zum Spielball politischer Interessen. Ihr Vater schließt sie zunächst von der Thronfolge aus, setzt aber einige Jahre später Elisabeth und ihre ältere Halbschwester Maria wieder ein. Im Jahr 1553, als Elisabeth 20 Jahre alt ist, besteigt Maria den englischen Thron. Die Tochter Katharina von Aragons ist streng im katholischen Glauben erzogen worden. Sie geht sofort daran, den religiösen Brexit Heinrichs des VIII. Wieder rückgängig zu machen und den Bruch mit Rom zu kitten. Als englische Protestanten Unruhen und Umsturzversuche anzetteln, gerät auch die protestantische Prinzessin Elisabeth bei der Krone in Verdacht. 2 Monate lang wird die junge Frau im Tower von London festgehalten. Anschließend unter strengem Hausarrest fast ein weiteres Jahr im Schloss Woodstock in der Grafschaft Oxfordshire, der am weitesten von London entfernten königlichen Besitzung. Dann darf Elisabeth an den Hof zurückkehren. Sie ist 25, als die kränkliche Maria im Jahr 1558 stirbt. Elisabeth folgt ihr als Königin von England nach. England ist zu Beginn ihrer Regentschaft ein in religiösen Fragen gespaltenes Reich. Auf 20 Jahre Protestantismus unter Heinrich dem VIII. Folgten 5 Jahre katholische Gegenreformation unter Maria der Katholischen, der berüchtigten Bloody Mary. Fast 300 Protestanten sind während ihrer Herrschaft auf dem Schafott oder dem Scheiterhaufen hingerichtet worden. Tausende wurden auf Befehl des Hofes verfolgt. Wer Glück hatte, konnte auf den Kontinent fliehen. Die überzeugte Protestantin Elisabeth muss nun, so gut sie kann, dieses zerrissene Reich einen und die Wunden heilen. Sie geht mit Mäßigung und Pragmatismus vor. Ihr Motto ist Video et Taceo. Ich sehe und schweige. Mit einem Gesetz von 1559 schreibt sie zwar allen Untertanen den Besuch des sonntäglichen Gottesdienstes vor, doch Verstöße werden kaum bestraft. Auch unter Elisabeth gibt es immer wieder religiöse Strafprozesse und Hinrichtungen von Katholiken, doch in weitaus geringerem Maße als unter ihrer Halbschwester Maria. Ist der erneute Bruch mit Rom nun ein elisabethanischer Brexit? Nicht ganz, sagt die Oxforder Historikerin Susan Doran.
Als Elisabeth I. erneut den Bruch mit der römisch-katholischen Welt vollzieht, hat man ja auch auf dem Kontinent zum Teil schon mit Rom gebrochen. Es sind zum einen die evangelischen Staaten im Norden Deutschlands, zum anderen die Gebiete, in denen sich der Calvinismus durchsetzt. Genf und andere schweizerische Städte, aber auch Regionen in Frankreich und den Niederlanden, sogar in Osteuropa. Das europäisch-katholische Projekt ist zu dem Zeitpunkt also schon zerfallen. Mit England hat das nur zum Teil noch zu tun.
In dieser Zeit entsteht noch ein anderer und diesmal gänzlich unfreiwilliger Bruch zwischen England und dem europäischen Kontinent. 1558, wenige Monate bevor Elisabeth den Thron besteigt, hat England die Hafenstadt Calais verloren, seine letzte Besitzung auf dem Kontinent. Seit der normannischen Eroberung im Jahr 1066 waren englische Könige nicht nur in Personalunion Herzöge der Normandie, sie hielten auch umfangreichen Landbesitz auf der französischen Seite des Ärmelkanals. Das mittelalterliche England hatte sich immer auch als kontinentale Macht verstanden. Das ist nun vorbei. Vom Kontinent abgeschnitten zu sein, ist eine neue Erfahrung für die Engländer unter Elisabeth. Da ist es nur folgerichtig, dass die Königin sich bemüht, neue Brücken zu schlagen. Die nächsten 2 Jahrzehnte führt sie fast ununterbrochen Heiratsverhandlungen. Jeder in ihrem Reich geht davon aus, dass Elisabeth heiraten und Kinder haben wird. Ihre Ratgeber drängen darauf. 1563, im 5. Jahr ihrer Regierung, empfängt die Königin Abgeordnete aus dem Unterhaus, die das Thema untertänig, aber unmissverständlich zur Sprache bringen.
Eure Untertanen sind überzeugt davon, dass es für Eure Majestät und für das Reich nichts Wichtigeres und nichts Notwendigeres als das sichere Wissen gibt, dass Eure Herrschaft in Eurer Person und in Euren Erben fortbesteht. Eure Majestät möge die ungeheure Gefahr und das schreckliche Unglück bedenken, die ein Bürgerkrieg oder die Einmischung fremder Fürsten mit sich bringen könnten.
Aber wen soll Elisabeth heiraten? Jahrelang wird spekuliert. Ihren Oberhofstallmeister Lord Robert Dudley vielleicht, mit dem sie häufig auch in aller Öffentlichkeit flirtet, den sie zärtlich ihren liebsten Robin nennt? Oder doch lieber den Angehörigen eines europäischen Adelshauses? Elisabeth korrespondiert mit Philipp II. Von Spanien, Erik XIV. Von Schweden, mit den französischen Thronfolgern Henri und François und mit den habsburgischen Erzherzögen Ferdinand und Karl. Ausländische Gesandte kommen an ihren Hof und überreichen Porträts und Liebesgedichte heiratswilliger Fürsten. Dabei geht es, trotz aller Lyrik, um handfeste Politik. Eine Heirat ist immer auch eine Allianz. Soll Elisabeth sich und damit England mit einer katholischen Macht wie Spanien oder Frankreich verbünden? Oder doch lieber mit Schweden, einem protestantischen Reich? Elisabeth verhandelt, taktiert und hält die Gesandten und ihren eigenen Hof so lange hin, bis am Ende immer wieder alles im Sande verläuft. Der spanische Botschafter Don Álvaro de Cuadra klagt in einem recht undiplomatischen Brief an den spanischen König:
Euer Gnaden werden erkennen, welch angenehme Arbeit es ist, mit dieser Frau zu verhandeln, die 100.000 Teufel im Leib hat.
Auch Elisabeths Berater sind nicht erfreut. Das liegt nicht nur an der Sorge um die Thronfolge. Obwohl mit Elisabeth nun schon die 2. Königin in Folge auf dem englischen Thron sitzt, ist zum Beispiel ihr 1. Staatssekretär William Cecil durchaus nicht davon überzeugt, dass eine Frau zum Regieren taugt.
Eine derart wichtige Angelegenheit ist für den Verstand einer Frau zu schwierig.
Die Königin sieht das anders. Eine Heirat und Allianz mit einer Großmacht auf dem Kontinent würde England zweifellos Vorteile bringen, aber auch Nachteile. Spanien oder Frankreich zum Beispiel könnten das kleinere, ärmere, schwächere England dominieren. Eine Verbindung mit einem protestantischen Reich könnte den Inselstaat in einen Religionskrieg ziehen. Neben den politischen stehen persönliche Erwägungen. Will Elisabeth überhaupt heiraten? Das Konzept des Prinzgemahls ist noch nicht erfunden. Der Gemahl Elisabeth Tudors im 16. Jahrhundert würde selbstverständlich zum König von England avancieren. Mit ihm müsste sie die Herrschaft zumindest teilen. Dazu hat Elisabeth offenbar keine Lust. Und so verhandelt sie, lächelt, flirtet, schließt Abkommen und Freundschaftsverträge, beschwichtigt ihre Berater und sorgt dafür, dass England wieder Anschluss an den Kontinent findet, auch wenn sie dort keine Ländereien mehr besitzt. Aber sie bleibt zeitlebens unverheiratet. Das macht sie außergewöhnlich, erklärt Susan Doran.
An unmarried woman created new problems, difficulties. Mary, for example, could divide some of the.
Durch eine unverheiratete Frau entstehen neue Probleme und Schwierigkeiten. Elisabeths Vorgängerin Mary beispielsweise war verheiratet. Ihr Mann konnte bestimmte Rollen übernehmen. Alles, was mit Kriegsführung zu tun hatte zum Beispiel. Elisabeth hat keinen Mann, der das übernehmen könnte. Sie muss selber diese Rollen spielen. Sie führt die Tradition fort, aber sie macht das auf eine sehr kluge Art. Sie achtet darauf, dass sie als Frau nicht gar zu sehr aus dem Rahmen fällt.
Das christliche Denken im 16. Jahrhundert sieht die Welt als feste Ordnung, in der jeder seinen Platz hat. Im Höchsten thront Gott, dann folgen König, Adel, Geistlichkeit und schließlich das gemeine Volk. Frauen stehen grundsätzlich unter den Männern. Elisabeths Existenz als Königin ist in diesem System nicht vorgesehen. Als Frau müsste sie einem Mann unterstehen. Als Königin jedoch herrscht sie nicht nur über alle Untertanen, sie ist auch mächtiger als ihre Ratgeber. Eigentlich ist das System damit schon ausgehebelt. Doch Elisabeth ist keine Vorkämpferin für die Gleichberechtigung der Frau. Sie ist ein Mensch ihrer Zeit. Sie glaubt an die christliche Ordnung. Und eben darum weiß sie, dass sie als Monarchin dank ihrer Abstammung und ihres Amtes ganz oben steht. Und zwar mit göttlichem Segen. Das hebt sie immer wieder hervor.
Dieser königliche Thron, auf den Gott mich gesetzt hat, obwohl ich dessen nicht würdig bin, steht über allem anderen. Wenn ich auch nur eine Frau bin, so ist mein Mut, wie es meiner hohen Stellung geziemt, ebenso groß, wie nur je der Mut meines Vaters war. Ich bin eure gesalbte Königin. Ich werde mich nie zu etwas zwingen lassen.
Als von Gott eingesetzte Herrscherin positioniert sich Elisabeth über den engen Kategorien von Weiblichkeit und Männlichkeit. Sie fordert für sich die Qualitäten und Rechte beider Geschlechter ein. Sie kann in einem Maße Gegensätze in sich vereinen, das die Fähigkeiten normaler Menschen übersteigt. Sie stellt sich als weiblich und männlich dar. Tatsächlich ein politischer Hermaphrodit. Im Denken ihrer Zeit ist Mut eine rein männliche Eigenschaft. Nicht so für Elisabeth. Sie tritt persönlich im Parlament auf und hält dort Reden. Das hat vor ihr noch keine Frau getan. Sie spricht mit ihren Abgeordneten, widerspricht ihnen, streitet mit ihnen. Sie hält Reden auf Lateinisch, um ihre Klugheit und Bildung unter Beweis zu stellen. Auch das sind Attribute, die Frauen sonst nicht zugeschrieben werden. Ihre wohl berühmteste Rede hält die Königin am Tag von Tilbury, am 9. August 1588. Auf dem Kontinent ist ein Religionskrieg ausgebrochen. In Frankreich kämpfen Hugenotten gegen Katholiken. Die protestantischen Niederlande haben sich gegen ihren Herrn, den spanischen König, erhoben. England, für das die Niederlande nicht nur eine protestantische Schwesternation sind, sondern auch einer der wichtigsten Handelspartner, leistet finanzielle und militärische Hilfe. Spanien reagiert mit dem Aussenden einer riesigen Kriegsflotte, der Grande y Felicísima Armada. Die Engländer fürchten nicht nur eine Niederlage im Krieg, sondern auch eine Invasion. Als ein Sturm aufkommt und die spanischen Segelschiffe ganz wörtlich in alle Winde zerstreut, kommt das den Engländern wie ein Wunder vor. Der Lord der Hohen Admiralität Charles Howard wartet die Nacht ab und schafft Chaos unter den vor Anker liegenden spanischen Verbänden, indem er Brander, lichterloh brennende Schiffe, auf sie zutreiben lässt. Die spanischen Galeonen sind mit leicht entzündlichem Schwarzpulver geladen, schwimmende Pulverfässer. Panik bricht aus. Mit den zerstreuten Verbänden haben die Engländer leichtes Spiel. In der Seeschlacht bei Grevelingen gelingt ihnen am folgenden Morgen der entscheidende Sieg. Der Rest der einst gewaltigen Armada segelt nach Norden und Westen davon. Gott hat England gerettet. Elisabeth, die zu diesem Zeitpunkt immerhin schon 53 Jahre alt ist, schwingt sich auf ein weißes Pferd, legt einen silberschimmernden Panzer an und reitet zum Seehafen Tilbury, wo ihre Armee sich für den Kampf gegen mögliche spanische Invasionstruppen bereit macht. Die Armada ist zerstreut, aber noch nicht endgültig geschlagen. Elisabeth hält eine Rede, die ihre Zuhörer begeistert. Eine rhetorische Meisterleistung und zugleich ein literarisches Porträt der Königin mit ihren eigenen Worten.
Ich weiß, ich habe nur den Körper einer schwachen Frau. Doch mein Herz ist das Herz eines Königs, und zwar eines Königs von England. Ich spotte der Vorstellung, dass Spanien oder sonst ein Fürst in Europa es wagen sollte, die Grenzen meines Reiches zu überschreiten. Ehe solche Schande über mein Land kommt, will ich lieber selber die Waffen ergreifen und euer General sein.
The Spanish Armada, of course, was repelled and England's.
Die spanische Armada kann nicht landen, sodass Englands Grenzen sozusagen unberührt bleiben. Elisabeths Jungfräulichkeit wird hier zu einer politischen Stärke. Der unantastbare Körper der Königin wird mit ihrem unantastbaren Reich gleichgesetzt. England und Elisabeth sind ein und dasselbe geworden.
Elisabeth, die so lange die heiratswillige Braut gespielt hat, ist jetzt über 50. Es ist klar, dass sie keinen Thronfolger mehr gebären wird. Immer häufiger wird sie nun als Virgin Queen betitelt, als jungfräuliche Königin. In Maskenspielen und Gedichten setzt man sie mit jungfräulichen, androgynen Göttinnen gleich. Diana, Pallas Athene, Astrea. Das ist keine aus ihrem Palast gesteuerte Propaganda, aber natürlich begrüßt und fördert Elisabeth solche Darstellungen. Andere hingegen unterdrückt sie. Um 1592 malt der Künstler Isaac Oliver die etwa 60-jährige Königin als gealterte Frau mit eingefallenen Wangen und scharfen Gesichtszügen. Das allzu realistische Porträt missfällt Elisabeth I. Ihr Kronrat ordnet an, dass von nun an
alle Bildnisse der Königin, auf denen sie alt und folglich sterblich erscheint, sofort vernichtet werden.
Nur durch Zufall hat ein Entwurf im Skizzenbuch von Isaac Oliver überlebt. Das Porträt selber wurde zerstört. Die Stimmung in England ist angespannt. Auch nach dem Sieg über die Spanier sind längst nicht alle Schwierigkeiten beseitigt. 1587 hat Elisabeth schweren Herzens die Hinrichtung ihrer möglichen Konkurrentin, der schottischen Königin Maria Stuart, angeordnet. Elisabeth und ihr protestantischer Kronrat befürchten nun Attentate von katholischer Seite. Auf echte und vermeintliche Komplotte reagieren sie prompt und hart. Selbst ein Gemälde, auf dem die Königin als alternde Frau erscheint, gilt in diesen Jahren als Angriff auf Elisabeth. Von nun an wird sie nur noch als alterslos schöne Frau gemalt. Die wirkliche Elisabeth verschwindet hinter einer Maske ewiger Jugend. Ein Gemäldezyklus aus dieser Zeit zeigt die Königin, wie sie ein Sieb in der Hand hält. Eine gelehrte klassische Anspielung und ebenfalls ein Symbol der Jungfräulichkeit und mit der anderen Hand auf einen Globus deutet. Hier zeichnet sich ein neuer Gedankengang ab, erklärt Susan Doran von der Universität Oxford.
Das Sieb steht für Jungfräulichkeit. Die Verbindung mit dem Globus soll aussagen, dass Elisabeth dadurch, dass sie keinen ausländischen Fürsten geheiratet hat, England davor bewahrt hat, Teil eines anderen fremden Reiches zu werden. Statt zu heiraten, wird sie nun aufgefordert, ihr eigenes Reich zu gründen. Sie soll die Spanier in der neuen Welt angreifen und ihnen Kolonien abjagen oder zumindest spanisches Gold erobern.
Erst ein knappes Jahrhundert ist vergangen, seit Christoph Kolumbus auf einen in Europa bisher unbekannten Erdteil gestoßen ist. Spanische Schiffe bringen unerhörte Reichtümer aus Amerika. Der Papst hat die neue Welt zwischen Spanien und Portugal aufgeteilt. Die Inselnation England mit ihrem, seit dem Sieg über die Armada, neu erwachten Selbstbewusstsein ist immer weniger bereit, diese Aufteilung anzuerkennen. Elisabeths Hofastronom, der große Gelehrte John Dee, verfasst Schriften, in denen er Englands Anspruch auf alle Inseln und Regionen im Nordatlantik anmeldet. Er ist der Erste, der von einem britischen Empire spricht. Damit legt er den gedanklichen Grundstein für Englands Kolonialreich. Trotz aller Schwierigkeiten, mit denen das damalige England zu kämpfen hatte, gilt das elisabethanische Zeitalter als goldene Ära, als Epoche wirtschaftlicher, militärischer und kultureller Blüte der unabhängigen und sich selbst genügenden Inselnation England. Dieses rosige Bild ist zumindest teilweise das Werk der Königin selbst. Viele Befürworter des Brexit sehnen sich heute nach einem unantastbaren, inselhaften, starken England, das es so allerdings nie gegeben hat. Die historische Wirklichkeit im 16. Jahrhundert, mahnt Susan Doran von der Oxford University, sieht anders aus.
England is very connected to the continent in economic and religious terms.
England ist auf vielfache Weise mit dem Kontinent verbunden, in wirtschaftlichen wie religiösen Angelegenheiten. Es exportiert große Mengen Wollstoff und importiert Luxusgegenstände vom europäischen Kontinent und aus dem Nahen Osten. Wirtschaftlich ist es, damals wie übrigens auch heute, auf den Handel mit dem europäischen Kontinent und der weiteren Welt angewiesen. Auch in Religionsfragen sieht England sich nicht als isoliert. Seine Kirche ist eine protestantische, reformierte Kirche. Und schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass vom Kontinent viele Migranten kommen. Protestantische Flüchtlinge, Handwerker, Seeleute und Soldaten, die nach gescheiterten Aufständen, vor allem aus den Niederlanden, geflohen sind. Viele von ihnen bleiben ganz oder jedenfalls für lange Zeit in England. England ist also nicht vom Kontinent abgeschnitten.
Im 16. Jahrhundert ist England ein kleines europäisches Reich. Weder wohlhabend noch mächtig. Aber es hat das Glück, eine hervorragende politische Strategin zur Königin zu haben. In dem knappen halben Jahrhundert ihrer Herrschaft steuert Elisabeth I. einen geschickten Kurs zwischen Abschottung und Annäherung für ihr Reich wie auch für sich selbst. Sie spielt mit den vorgegebenen Geschlechterrollen, präsentiert sich als Königin und als König. Sie knüpft pragmatisch Verbindungen und Allianzen, öffnet ihr Reich für religiöse Flüchtlinge vom Kontinent. Und sie schafft das Kunststück, England als ebenso unbesiegbar und unnahbar darzustellen wie sich selbst.